Liebe Gemeinde, wenn man heutzutage die Nachrichten verfolgt und sich so ein wenig umhört, dann sieht man, dass eine Angst in Europa sich breit macht, eine Angst auch in Deutschland, eine Angst, die immer wieder auch durch Fakten noch geschürt wird, und zwar eine Angst davor, dass Deutschland und auch Europa allmählich islamisiert werden soll. Viele Menschen machen sich darum Sorgen, viele Menschen sind bewegt. Ich will gar nicht jetzt auf die Ereignisse in Chemnitz eingehen, aber viele Menschen sind besorgt darüber, dass allmählich Europa vom Islam übernommen werden soll. Besonders befeuert wird ja die Diskussion darüber momentan durch das Buch von Thilo Sarrazin, das neue Buch Feindliche Übernahme, in dem er die These, also ich habe es noch nicht gelesen, ich habe nur Zitate daraus gelesen, aber ungefähr so die Argumentation führt, die Muslime bekommen viel mehr Kinder als wir und deswegen werden sie eines Tages in der Überzahl sein, so in 2, 3 Generationen, und dann wird der Islam hier die Religion sein. Das ist so eine These, die dann vielen Menschen Sorge macht und die viele Menschen dann auch dazu bewegt, selbst Gewalttaten zu begehen. Wenn wir uns die Argumentation von Thilo Sarrazin, also die ich jetzt ganz knapp gesagt habe, mal zusammenfassen, dann wissen Bibelkundliche unter uns, dass diese Argumentation schon einmal geführt worden ist, und zwar vor 1000 Jahren, und zwar als die Israeliten in Ägypten waren, sagte man auch, die bekommen viel mehr Kinder, die werden eines Tages eine feindliche Übernahme machen. Und so hat man dann begonnen, die Israeliten in Ägypten zu unterdrücken, hat angeordnet, die Kinder sollen getötet werden, die Jungs, wir kennen ja die Geschichte von Mose, und zum Schluss hat es dazu geführt, dass die Israeliten aus Ägypten rauszogen, dass es kein Miteinander mehr gab. Wenn wir den heutigen Predigttext sehen, und der heutige Predigttext soll genau in diese Thematik reinführen, dann sollen wir uns oder möchte der Text uns klar machen, die wirkliche Gefahr für uns als Christen, ich will nicht sagen als christliches Abendland, aber als Christen geht nicht von außen aus, sondern von innen. Die Gefahr, die für uns besteht, ist, dass wir mit unserem Glauben nicht ernst machen, dass die Kirchen weitgehend ausgehöhlt sind und dass der Glaube an Jesus Christus nicht im Mittelpunkt unseres geistlichen Lebens steht. Das ist die Gefahr. Man kann das vielleicht ganz leicht veranschaulichen an unserem Körper. Solange mein Körper lebt, solange er voller Leben ist, erwehrt er sich zu jeder Stunde, an jedem Tag vielen Invasionen, die auf ihn eindringen, in Form von, ich war jetzt letztes auch mal erkältet, da kommen Viren und Bakterien, alles versucht von mir Besitz zu nehmen, aber meinem gesunden Körper gelingt es, alles wegzuhalten. Und deswegen mache ich mir auch selten Sorgen, dass mich eine Grippe oder was erwischt. Wenn aber, ich weiß nicht, wann das sein wird, eines Tages mein Körper sein Leben verloren hat, dann wird eine Invasion stattfinden. Dann kommen plötzlich Würmchen und alles, was so kreucht und fleucht, was ich sonst nicht als Bedrohung empfinde, die kommen und machen aus mir Kompost. Dann ist niemand mehr der Widerstand, oder dann ist der Widerstand da. Und so sieht es auch mit der christlichen Gemeinde, mit der Kirche aus. Solange das Leben drin ist, braucht sie sich von außen nicht zu fürchten. Fürchten müssen wir uns nur, wenn das Leben weg ist. Und deswegen nützt es auch nichts, wie in Bayern, wenn man sagt, in den Behörden sollen Kreuze an die Wand gehängt werden. Christus gehört nicht an die Wand, weder an die Wand gestellt noch an die Wand gehängt. Christus gehört ins Herz. Und wenn er da nicht ist, dann können wir uns sparen, irgendwelche Symbole aufzuhängen. Und deswegen dieser Text, mit dem wir zu tun haben, soll uns einfach nochmal wieder zu denken geben, was ist der Glaube für uns und wie sind wir persönlich, auch als Gemeinde, in diesem Glauben gewurzelt. Gerade die Christen in der Verfolgung sind uns ein beredtes Beispiel dafür, dass die Kirche von außen durch äußere Mächte weder unterdrückt noch beseitigt werden kann. Da wächst sie nämlich, gerade in Ländern, in denen der Glaube verfolgt wird. Die Gefahr ist immer darin, dass wir lau und lasch werden und unseren Glauben nicht mehr ernst nehmen. Und das ist das Wichtige, was uns dieser Text sagen will. Er sagt an erster Stelle, vielleicht nicht ganz unproblematische Stelle, ein Christ soll sich der staatlichen Macht unterordnen. Paulus hat ja die These aufgestellt, er schreibt das hier an Timotheus, Gemeindeleiter in Kreta, ein Mitarbeiter, mit dem er viel unterwegs gewesen ist und dem er vertraut. Er sagt, Christen sollen sich der staatlichen Gewalt unterordnen. Die damalige Gewalt war auch etwas, was wirklich in Frage gestellt werden könnte. Die Cäsaren haben öfter erwartet, dass ihnen Opfer gebracht werden, dass sie angebetet werden. Paulus hat aber auch den Schutz des Römischen Reiches erfahren. Es war eine zwiespältige Sache und trotzdem geht Paulus davon aus, die Obrigkeit ist von Gott eingesetzt und Christen sollten gute Bürger des Gemeinwesens sein. Das heißt, Christen sollten dem Staat und seinen Institutionen auch helfen, seine Aufgaben zu erfüllen und sie sollten helfen, dass das gesellschaftliche Klima gut bleibt. Sie sollten sich für den Staat einsetzen. Das würde beispielsweise auch bedeuten, nicht über die Regierenden zu meckern oder zu spotten, sondern für sie zu beten. Auch das, 1. Timotheus Kapitel 2 sehen wir, auch das ist ein Auftrag. Und wer von uns betet regelmäßig für die Regierung? Also ich möchte nicht Fingerzeichen, aber wer betet wirklich für die Regierung, statt zum Beispiel sagen, was die alles verkehrt machen? Es ist wichtig, dass wir als Christen auch im Staat helfen, und zwar im Großen wie im Kleinen. Das Wort, was dort gebraucht ist, das bezieht sich sowohl auf die Regierung damals in Rom, aber auch auf die kleinen Ämter, die überall waren und die Verwaltung ausgeführt haben. Das hat mich zu der Frage geführt, für uns jetzt hier als Gemeinde, würde wirklich in Edewecht etwas fehlen, wenn es keine Methodisten gäbe? Würden wir fehlen? Das Mittagessen für alle hat vielen gefehlt. Da wurde ich oft drauf angesprochen. Schade, dass es nicht mehr ist. Aber würden wir fehlen? Sind wir Menschen in unserer Gemeinde, wo man sagen würde, wenn die nicht da wären, dann fehlt das Salz an der Suppe. Genau das ist ja unsere Berufung. Ihr seid das Salz der Erde. Würde man das überhaupt bemerken, wenn wir eines Tages die Türen schließen würden und sagen würden, es gibt keine Methodisten mehr, oder würde alles weiterlaufen wie bisher? Und die Bürgermeisterin würde vielleicht nach längerer Zeit mal sagen, wieso können da keine Veranstaltungen mehr stattfinden? Ach so, das gibt es ja gar nicht mehr. Wie sieht das aus? Sind wir überhaupt im Ort, in unserem Gemeinwesen vernehmbar? Als Menschen, die sich für dieses Gemeinwesen einsetzen und engagieren, sowohl als Gemeinde selber als auch als Einzelne. Ich fand das ganz toll, Cassandra, deine Initiative. Und ich denke, da können wir uns vielleicht auch mal ein Stück weit persönlich noch mal fragen. Ich möchte nicht, dass jetzt jeden Sonntag hier jemand steht und wieder etwas sammeln möchte, aber dass wir generell an der Not unserer Menschen, unserer Mitmenschen nicht vorbeigehen, dass wir sie wahrnehmen und dass wir nach unseren Kräften dieser Not begegnen. Da, wo Menschen Hilfe brauchen, ist das bekannt, dass man bei uns Hilfe findet? Bei uns Methodisten? Oder sind wir nur von der Angst bewegt, dass alles irgendwie zerbröckelt oder zerbricht? Als Gemeinde haben wir eine höhere Berufung. Und das bezieht sich nicht nur auf die Gemeinde an sich. Es wird in diesem Text auch gesagt, wir sollen zu allen Menschen mit Liebe und Freundlichkeit begegnen. die Wörter, die hier verwendet werden für Liebe und Freundlichkeit, diese Wörter bringen etwas ganz Wichtiges zum Ausdruck. Das eine Wort hat die Eigenschaft einer Salbe, die Wunde zu heilen vermag. Eine stille Kraft, die ich auftragen kann, wenn ich eine eitrige Wunde habe. So wird es in der Philosophie der Griechen verwendet, dieses Wort. Und diese Wunde schafft Heilung. Haben wir als Gemeinde einen heilenden Einfluss in der Gesellschaft? Ich denke, wenn ich das einfach uns mal so zu bedenken gebe, dass wir erstmal auch in unserer Mitte Heilung erfahren müssen. Heilung, die wieder zurechtbringt. Befreiung, die uns hier gesagt wird, dass Christus uns befreit, fängt immer damit an, dass auch ich von mir selber befreit werden muss. Von meiner Bequemlichkeit, vielleicht von meinen um mich selbst kreisen, davon befreit werden muss, dass ich mich selber viel zu wichtig nehme und dass ich darüber die anderen aus dem Blick verliere. Das andere Wort, was dort gesagt wird, das steht für Menschen, die nicht so sind, dass sie auf den Buchstaben des Gesetzes pochen, sondern auch dann, wenn sie sehen, das Gesetz wird Menschen nicht gerecht, die dann großzügig sind und nicht sagen, das muss man so machen, das muss man so machen, sondern die großzügig sind. Man sieht das beispielsweise, Jesus begegnet einer Ehebrecherin. Da zeigt sich dieses andere Wort, das man ganz schlecht übersetzen kann, diese Eigenschaft. Jesus begegnet der Ehebrecherin und das Gesetz sagt ganz eindeutig, steinigen. Und was sagt Jesus? Jesus sagt, werft den ersten Stein, wenn ihr keine Sünde habt. Er beugt sich dann auf die Erde, schreibt etwas in den Staub. Und eine Prophetenstelle sagt, die Namen der Verfluchten sollen in den Staub geschrieben werden. Ich weiß nicht, welche Namen er hingeschrieben hat. Jedenfalls, die gingen alle beschämt davon. Nicht auf den Buchstaben von Gesetzen, sondern den Menschen sehen. Den Menschen als ein Wesen, das von Gott geliebt ist. Dazu sind wir berufen. Und damit sollen wir uns ins Allgemeinwesen einbringen. Wenn wir die beiden, das ist der erste Textabschnitt, der sagt, wir sollen treue und gute Staatsbürger sein, wir sollen uns ins Gemeinwesen einbringen, wir sollen einen positiven Einfluss haben. Und das können wir nur, wenn wir selber uns zurechtbringen lassen. Wenn es uns gelingt, in der Gemeinde einander zu lieben, wenn es uns gelingt, Versöhnung herbeizuführen. Und wir alle wissen, dass das gar nicht leicht ist. Aber wie wollen wir sonst der Welt etwas anderes verkündigen? Wie wollen wir das Evangelium verkündigen? Wenn uns das nicht gelingt, dann sind wir ein unglaubwürdiges Zeugnis, wenn es uns nicht gelingt, zusammenzufinden. Einmütig, wie es in der Apostelgeschichte steht, zusammen zu bleiben. Deswegen, was Angelika letztes Mal gesagt hat, unser aller Gebet sollte es sein, dass diese Einmütigkeit in unserer Mitte wieder da ist. Denn das bedroht unsere Gemeinde, nicht äußere Gefahren. Das andere, was dann gesagt wird, Paulus ermahnt uns, denkt daran, ihr seid auch Menschen gewesen oder in euch, ich möchte es mal für uns sagen, die wir vielleicht auch im christlichen Glauben aufgewachsen sind, wir haben auch ein dunkles Potenzial in uns. In uns steckt auch viel von dem, was sich in Chemnitz gezeigt hat. Wir sind alle als Menschen keine Unschuldslämmer. Das hat sich in Zeiten von Diktaturen gezeigt, dass ganz friedliche Menschen plötzlich dunkle Seiten offenbart haben, ganz finstere Seiten. Und deswegen habe ich auch gesagt, wir selber müssen auch von uns selber befreit werden. Und nur wer einsieht, ich bin auch ein Sünder, nur wer einsieht, ich bin auch nicht besser, wenn ich dort aufgewachsen wäre, wo Flüchtlinge aufgewachsen sind, dann wäre ich einer von ihnen. Und wenn wir das nicht einsehen, dann werden wir vielleicht meinen, wir seien auf einer höheren Entwicklungsstufe angekommen und könnten auf andere, die einige Jahrhunderte hinterherhinken, herabschauen. Wir sollen selber sehen, das, was wir in anderen verklagen können, das haben wir auch als Potenzial zumindest an Bord. Das gehört auch mit zu unserem Menschsein. Und deswegen schreibt Paulus auch in Römer 2, Vers 1, darum, o Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, der da richtet. Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, weil du eben dasselbe tust, was du richtest. Und deswegen sagt Jesus auch, richtet nicht, richtet niemanden, damit ihr nicht gerichtet werdet. Das sind leicht gesagte Sätze, aber das sind Sätze, die wirklich ernst zu nehmen sind. Und nur dann, wenn wir einsehen, in uns steckt nicht weniger dunkles Potenzial als in manchen Flüchtlingen und auch als in manchen Leuten, die dann plötzlich in Chemnitz da schlimme Dinge tun, nur dann werden wir nicht auf diese Menschen herabschauen, sondern können ihnen in dieser Weise begegnen, in dieser Liebe, von der die Rede war, die sich langsam und still aber durchsetzen will und durchsetzen wird. Jesus hat sich nicht mit äußerer Gewalt durchgesetzt und dennoch ist das Römische Reich an ihm zerbrochen. Dennoch hat er sich durchgesetzt, aber nicht mit Brachialgewalt, sondern mit einer Beharrlichkeit der Liebe. Seine Sache wird nicht untergehen, aber nicht, weil sie äußerlich verteidigt wird, sondern weil sie innerlich nicht tot zu kriegen ist. Deswegen, und dann das Erste ist, was Paulus zu bedenken gibt, denkt daran, ihr seid nicht besser. Schaut nicht auf andere, die außen sind, zurück. Zeigt nicht auf den Finger. Zeigt nicht mit dem Finger auf andere. Das ist das eine. Und dann sagt er, bringt er uns zur Ursache, die dazu geführt hat, dass, wenn es bei uns Veränderungen gibt, dass es Veränderungen gibt. Und zwar, dass Gott in Jesus Christus in diese Welt gekommen ist, völlig ohne, dass wir es verdient haben, uns angeboten hat, uns neu zu machen. Er schreibt durch das Bad der Wiedergeburt. Ich will da nicht über Taufe diskutieren. Getauft sein bringt das nicht. Also jedenfalls nicht, wenn man einfach mit Wasser getauft ist und dann fröhlich weitermacht wie bisher. Getauft sein bringt diese Veränderung nicht. Und man könnte vielleicht sagen, bringt diese Veränderung was? Mag der eine oder andere von uns fragen, das mögen wir auch gefragt werden von Menschen, die Christen beobachten und sagen, sind das nicht Menschen wie alle anderen? Veränderung wird nur dort bewirkt, wo man das, was uns verändern kann, an sich ranlässt. Dieser alte Witz, den ich vielleicht schon mal erzählt habe, den möchte ich dazu sagen. Ein Mann kommt zum Pfarrer und sagt, es gibt seit so langen Jahren schon die Kirche. Und gucken Sie mal, wie unsere Gesellschaft aussieht. Nichts hat sich verändert. Die Christen führen keine Veränderung herbei. Und selber sind sie auch noch nicht so verändert, wie sie sein sollten. Und dann sagt der Pfarrer, es gibt schon so lange Wasser, seit die Welt geschaffen worden ist. Und gucken Sie mal Ihren Hals an. Man muss die Sachen an sich ranlassen. Wer den Heiligen Geist nicht an sich ranlässt, wer das Wort Gottes nicht an sich ranlässt, wer Christus sein Herz verschließt, der kann nicht damit rechnen, dass er verändert wird. Das ist genauso, als wenn der Arzt mir eine Medizin verschreibt und ich sie im Schrank stehen lasse. Und sie jeden Tag angucke und denke, Mensch, die würde helfen. Die hilft nur, und auch Beipackzettel lesen nützt da überhaupt nichts. Die hilft nur, wenn ich sie in mich reinlasse. Und deswegen ist es wichtig für jeden Einzelnen und für uns als Gemeinde auch, dass wir uns öffnen der Kraft, die er schenkt. Von der gesagt wird, die ist völlig unverdient. Und kein Mensch, es ist auch nicht, dass wir sagen, das ist ja ein Armutszeugnis, wenn wir uns für Gottes Kraft öffnen müssen. Kein Mensch vermag sich zu ändern, in dem Sinne, wie Gott es beabsichtigt, ohne diese Kraft. Nur diese Kraft des Heiligen Geistes, nur das, was Jesus uns gebracht hat, seine Liebe und sein Wort, sein Evangelium, nur die können uns verändern. Aber auch in dem Maße, Gott zwingt uns nicht, wie wir uns ihr öffnen. Und deswegen nicht die Sorge, von außen wird es einst verursacht werden, dass es keine Christen mehr in Deutschland gibt. Der Islam wird uns allmählich überrunden und allmählich werden wir dann hier, da bin ich überhaupt nicht für. Da würde ich mich auch gegen aussprechen, dass der Islam hier herrscht. Also ich kenne viel zu viele Menschen, die darunter leiden. Also nicht, dass ich jetzt sagen will, lassen wir mal ruhig die feindliche Übergabe geschehen, sondern ich denke, wir müssen aus innen heraus, müssen wir ihr das Echte, den Glauben entgegensetzen. Nur wo wir das nicht tun, wo wir nicht ernst machen, im Gebet und in unserem Leben, aufeinander zugehen, miteinander zusammenleben und das Wort Gottes reichlich an uns ranlassen, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn alles matt und lau wird und wenn natürlich irgendwann hier eine Moschee wäre, wird nicht sein, aber nur von innen heraus besteht die Gefahr. Nur in uns selber und wir selber sind aufgerufen, immer wieder neu ernst zu machen und immer wieder neu uns dem zu öffnen, was Gott gebracht hat. Und dann natürlich, und das ist dann die Folge, wenn wir uns dem öffnen und in der Demut leben, wir sind nicht besser als die anderen, aber wir sind an eine Quelle geführt worden, die uns hilft, anders zu sein. Wir haben ja vor einiger Zeit gesagt, Jesus verändert, verbindet und bewegt. Da ist noch viel Raum, Luft nach oben, da kann noch einiges bei uns geschehen, aber nur wenn wir ihn wirken lassen, kann sich das ereignen. Und deswegen ist es an jeden Einzelnen gerichtet, nicht sich von Sorgen oder von diesen Ängsten plagen zu lassen, sondern sich zu öffnen und dann diese Liebe, die ich persönlich empfangen habe, auch anderen Menschen weiterzugeben.